Erfolg,
Wohlbefinden,
Strategie,
Lebenskraft,
Change Management,
Leidenschaft.
Endlich kommt zusammen, was zusammengehört. Erfolg und Gesundheit. Im Podcast Wild und Anders mit zwei, die das Beste der beiden Seiten verbinden können.
Wenn wir die Menschen optimieren lassen und sich selber erkennen lassen, bleiben sie auch gesund. Also von daher können wir vorsorgen, bevor wir irgendwelche Pillen geben gegen Bluthochdruck.
Dr. Harsha Gramminger, Ärztin, spezialisiert auf Ayurveda, Autorin, Speakerin, Expertin für Vital Leadership.
Dann sprudelt's wieder.
Und Franziska Schnebeli, Expertin für Strategie und Kommunikation.
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Sie führt Teams durch Veränderungsprozesse, ist Unternehmensberaterin, Dozentin, Autorin.
Man sagt mir übrigens nach, ich spreche immer den Elefanten im Raum an. Damit sollte man klarkommen.
Zusammen sind Franziska und Harsha wild und anders. Für deine persönliche Reise durch die Unternehmenskultur.
Hallo, liebe Zuhörer, da sind wir wieder mit Wild und Anders. Denn Veränderung braucht Leidenschaft. Heute ist ein ganz spezieller Podcast. Mit mir ist wie immer Harsha Gramminger und Franziska Schnebeli. Und neu haben wir einen Gast dabei. Also auch wir verändern uns und wir haben Christine Theiss mit uns dabei. Und ich habe die beiden Damen vorher ein bisschen kurz gegoogelt und habe ganz viele Parallelen festgestellt. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass beide Medizin studiert haben, beide sehr sportlich sind. Übrigens, beide Frauen haben Traumfiguren, habe ich gesehen auf dem Netz. Und Harsha kenne ich natürlich persönlich. Und ich denke, das ist gerade ein guter Einstieg, damit ich die beiden ins Wort bringe. Liebe Harsha, startest du mal mit diesen Verbindungen, die ich da gebracht habe?
Ja, ich finde es ja auch ganz witzig. Ich habe das selten gesehen, dass eine andere Frau ähnlichen Werdegang hat wie ich oder verschiedene Interessen hat, die sich sehr ähneln. Weil ich war auch im Hochleistungssport, im Eiskunstlauf und Rollkunstlauf nicht so ganz erfolgreich wie du, Chrissy. Du warst ja mehrfache Weltmeisterin, das war ich nicht, aber Juniorensiegerin, deutsche Meisterin war ich auch. Und dann dieser Sport, der prägt ja einfach. Und später habe ich ja auch, also bin ich Ingenieurin geworden und dann habe ich Medizin studiert und inzwischen bin ich ja in der Ayurveda-Medizin gelandet. Und du hast dich ja sogar als Kardiologin oder eine kardiologische Doktorarbeit damals geschrieben. Und irgendwie bist du ja auch verbunden mit der Medizin und dem Sport und der Disziplin. Und dazu bist du erfolgreiche Moderatorin und Autorin. Also erfolgreiche Moderatorin, da kann ich mich nicht mit vergleichen, aber Autorin bin ich auch. Also da fand ich schon mal, wow, das sind ja alles super Anknüpfungspunkte, die uns verbinden. Da bin ich natürlich ganz neugierig. Wer steckt denn dahinter? Wir kennen uns ja noch gar nicht. Sind es genauso die Gemeinsamkeiten, die ich jetzt gesehen habe, oder ticken wir völlig anders? Und das möchte ich eigentlich mit diesem Podcast schon mal herausfinden.
Ja, ich glaube, da werden wir ein paar Minuten schlauer sein. Aber ich glaube, so eine gemeinsame Sportvergangenheit verbindet extrem. Das fällt mir immer wieder auf. Also ich merke das so bei Veranstaltungen, wenn ich bin am liebsten auf den Veranstaltungen, wo viele Sportler sind, weil da sofort eine Ebene da ist. Ein Verständnis dafür, dass man sich komplett einer Sache verschreibt. Ein Verständnis dafür, dass man ohne Disziplin nicht weiterkommt, dass einem nichts einfach oder selten einfach in die Hände fällt, sondern dass man sich das erarbeiten muss. Und weil die Figur ganz am Anfang angesprochen wurde bei der Vorstellung, ich sage immer, das ist halt das Produkt dessen, dass wir jahrelang gearbeitet haben. Das war ja eigentlich nur ein Nebenergebnis, weil dafür haben wir uns nicht den Hintern aufgerissen, sondern für ganz andere Dinge. Und das ist nur so ein bisschen der Lohn dafür, dass wir jahrelang auf andere Sachen verzichtet haben. Und ja, natürlich ist von Sportler zu Sportler gleich eine ganz andere Ebene da, weil das sind so Dinge, die Außenstehende oft bewundern, aber gar nicht so richtig nachvollziehen können.
Das stimmt. Also Disziplin, dass wir diszipliniert sind, auf jeden Fall. Das heißt auch, wenn wir in eine Sache reingehen, dann total oder gar nicht. Und siehst du, du nickst. Genau so ist das. Also okay, ich mach das, alles klar, Volldampf voraus, da gehe ich jetzt rein. Und dann ist nichts zu viel oder oh, jetzt bin ich müde, jetzt kann ich nicht mehr, da wird sich halt zusammengerissen, weitergemacht. Weil dann geht es darum, sich selber zu erfahren. Vielleicht einer ganz anderen Ebene, wo man normalerweise gar nicht hinkommt. Also ich rutsche einfach rein und mache es. Und du scheinst mir ähnlich zu sein.
Ich habe zwei Sätze da, die ich gerne reingeben möchte, weil Harsha, du hast gesagt, wenn du satt bist, bist du faul. Das hast du mir mal gesagt und das fand ich einen ganz speziellen Ausdruck. Und gleichzeitig, der zweite Satz, den ich reingeben möchte, ist die These, gibt es denn überhaupt Erfolg ohne Disziplin?
Ja, vielleicht magst du erst darauf antworten, Chrissy.
Fangen wir mal mit dem Satz an. Also ich bin so ähnlich. Also gebe mir viel Zeit ohne Ziel und ich bin total unzufrieden. Weil mal so einen Tag rumpritscheln tut ganz gut und das braucht man auch, ist Auszeit. Aber ich habe lieber davor und danach zu tun und setze mir bewusste Inseln, die ich dann ganz bewusst setze. Und dann gehe ich viel zufriedener raus, wie wenn ich so ohne irgendwas so vor mich hin tingle. Und ich glaube, das fehlt ganz oft. Klare Zielsetzung leben. Also ich brauche immer eine klare Zielsetzung und ich habe das bis heute, dass ich in so einem Job, der immer dasselbe wäre, ich würde eingehen wie eine Primel. Ich bin durch den Sport es gewohnt, mich 10, 12 Wochen einem Projekt mit jeder Phase meines Körpers zu verschreiben, alles dafür zu geben, dann machen wir Pause, haken es ab und sind wieder voller Energie für das nächste Projekt da. Und so bin ich bis heute geprägt. Also deswegen kann ich auch gar nicht in eine Klinik zurück oder so, weil dieses tägliche und sich wiederholende, das würde mich umbringen sozusagen. Das wäre nicht meins.
Heißt es jetzt, dass du nie satt bist?
Ja, das vergleiche ich ja damit. Also dieses satt ist ja dieses ohne Ziel. Ne? Also wenn man nicht satt ist, hat man ja ein Ziel. Man möchte ja da rankommen. Und das andere, kein Erfolg ohne Disziplin. Also man kann schon mal Erfolg haben ohne Disziplin. Also man kann im Lotto gewinnen, das erfordert keine Disziplin. Man kann auch erben, da erfordert auch keine Disziplin. Aber im Großen und Ganzen erfordert Erfolg Disziplin. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Disziplin und Beharrlichkeit jedes Talent schlägt. Talent ist schön und gut, aber Talent birgt auch die Gefahr, dass man sucht den richtigen Begriff, weil verweichlicht trifft es nicht ganz. Aber wenn ein großes Talent kommt, sind immer alle sofort bereit, diesem Talent jeden Stein aus dem Weg zu räumen, damit das Talent sich entfalten kann. Derjenige, der nicht so talentiert ist, der muss die Steine selber aus dem Weg räumen, um weiterzukommen. Der muss vielleicht mehr schuften als das Talent. Er muss auch mehr Niederlagen einstecken. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das, was das denjenigen, der weniger Talent hat, am Ende weiterbringt, weil er gelernt hat, Beharrlichkeit zu beweisen, gelernt hat, auch mal zu leiden, gelernt hat, nicht bei jedem kleinen Steinchen aufzugehen. Ich habe so viele Talente in meinem Leben getroffen, die waren eigentlich besser als ich. Aber wenn dann die erste Schwierigkeit war, dann haben sie aufgegeben, weil sie es nicht gewohnt haben, dass da sich was auftürmen könnte. Deswegen bin ich ganz fest davon überzeugt, dass ein bisschen Talent gehört immer dazu oder eine gewisse, also im Leistungssport zumindest eine gewisse psychische, physische, nicht psychische, die kommt auch noch dazu, aber eine physische Komponente, du brauchst ja für gewisse Sportarten ein gewisses Setting, ja. Aber dann ist es der Fleiß, die Disziplin und die Beharrlichkeit.
Die Frage ist, wo kommt das her? Also ich stimme dir komplett zu, bei dem, was du jetzt gesagt hast. Aber weshalb haben wir das im Inneren? Dass wir da einfach wirklich weiter reingehen und auch diszipliniert an die Sachen rangehen. Ob das im Sport ist oder auch im Beruf.
Ist es richtig, Harsha, dass du jetzt das schon verbindest mit Mindset, Disziplin und Mindset schon verbindest? Ist das so?
Ich glaube, dass es mehrere Komponenten sind. Zum einen glaube ich, kommt man schon als relativ fertiges Paket auf die Welt. Schau die Babys an. Die haben schon relativ viel Persönlichkeiten. Und jeder, der mehrere Kinder hat, weiß, dass er lauter Individuen hat. Also das heißt, man hat grundsätzlich eine individuelle Grundausstattung. Und da gibt es die Kinder, die sich schneller zufrieden geben. Es gibt die Kinder, die immer getrieben sind. Es gibt die 180 PS Kinder und es gibt die, die mit 100 PS auch völlig zufrieden sind. Es sind unterschiedliche Charaktere und zum Glück haben wir das. Sonst wären wir eine sehr homogene Masse und das würde auch nicht gut gehen. Also zum einen haben wir ein Grundpaket und zum anderen haben wir natürlich unsere Erziehung. Und das beginnt an Tag 1. Also wenn ich heute Mütter auf dem Spielplatz beobachte, da, ich nenne jetzt keine Namen, sonst habe ich wieder Vorurteile, aber da klettert ein Kind irgendwo hoch und die Mama steht die ganze Zeit so daneben, dass das Schätzelein nicht runterfällt. Das Kind möchte was haben, die Mama macht's für ihn. Das Kind möchte am Supermarkt selber an der Kasse was reinlegen, da ist man zu ungeduldig, das soll das nicht aufs Band legen, da könnte was kaputt gehen, da könnte dies machen. Wir trauen unseren Kindern nichts mehr zu. Und wie soll ein Kind Selbstbewusstsein entwickeln? Wie soll ein Kind dafür Gespür entwickeln, Dinge selbst zu erledigen, wenn es ihnen immer abgenommen wird? Immer. Und wenn man es auch nicht mal scheitern lässt. Also ich habe mein Kind auf dem Spielplatz, ich Rabenmutter, wenn sie geweint hat, dass sie irgendwo nicht hochkommt, dann habe ich gesagt, wenn du nicht hochkommst, kommst du nicht hoch. Ich habe ihr nicht geholfen, weil ich der Meinung bin, wenn sie da in dem Moment körperlich noch nicht in der Lage ist, hochzukommen, wird sie auch nicht körperlich in der Lage sein, runterzukommen. Wie soll sie ein Risikobewusstsein entwickeln oder den Willen entwickeln, da hochzukommen, wenn ich alles für sie abnehme? Ich hatte mal, ich habe mich daran gar nicht erinnert, wahrscheinlich, weil es einfach mein täglich Brot war. Ich war mal bei einer Freundin, da konnte die Cosima noch nicht laufen, also meine Tochter, aber sie konnte, sie fing gerade an, sich überall so lang zu hangeln am Sofa. Sie hangelte sich am Sofa entlang in eine vermeintlich ausweglose Situation, nämlich hinter den Heizkörper. Und dann weinte sie. Und dann saß ich da und redete weiter und dann guckte sie mich ganz irritiert an und meinte, ob ich ihr nicht helfen wollen würde. Und dann habe ich anscheinend gesagt, Frustration schafft Motivation. Sie ist alleine dahinter gekommen, dann kommt sie auch alleine raus. Dann wird sie mal vielleicht 30 Sekunden meckern und dann wird sie überlegen, und dann wird sie rauskommen und dann wird sie ein Erfolgserlebnis haben und sie wird glücklich sein. Und genau so war es. Und es ist, glaube ich, was wir unseren Kindern heutzutage viel zu selten zutrauen. Das finde ich schade. Und ich merke das auch bei meiner TV-Sendung The Biggest Loser, wo ich schwer übergewichtigen Menschen beim Abnehmen helfe, dass ganz oft mangelndes Selbstbewusstsein ein Auslöser dafür ist, dass man sich nichts anders zu helfen weiß und die Flucht in Essen sucht. Und dann schließlich über den Körper definiert und das ist der Beginn des Drama, dann wird darüber gelästert und man nimmt es persönlich und dann wird es so eine Spirale. Weil wir unseren Kindern kein Selbstbewusstsein mehr vermitteln und weil wir den Kindern aber auch es verwehren, sich auszutesten und selber Leistung zu bringen.
Das finde ich ein ganz schöner Satz. Frustration schafft Motivation. Ich sage bei meiner Unternehmensberatung, wenn ich in Firmen gehe, sage ich immer, es braucht eine konstruktive Unzufriedenheit, damit wir in Starten kommen. Also das ist zum Beispiel das, was ich aufnehme. Ich finde jetzt das noch stärker mit Frustration schafft Motivation, finde ich eine starke Aussage, auch für unsere Zuhörer. Wenn die Menschen immer sagen, wenn man sie fragt, bist du zufrieden? Und sie sagen, ja, ich bin zufrieden oder man muss zufrieden sein. Das kann ja auch nicht immer optimal sein.
Ja, also das kann, also wenn man wirklich zufrieden ist, ist das ein traumhafter Zustand. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Nur wenn man muss zufrieden sein, ist schon wieder der falsche Ansatz, weil eigentlich ist man es nicht und tut es nur, um den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und eigentlich tut es einem nicht gut. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen man ist zufrieden und man muss zufrieden sein.
Genau. Und da kommt mir noch der Satz in Sinn, den haben Harsha und ich kürzlich mal ausgetauscht. Alle wollen sein, aber niemand will werden. Und das passt ja auch wieder zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast.
Ja, wir dürfen uns schon strecken und in neue Bereiche reingehen. Das hast du ja vorhin auch erwähnt. dass die Abwechslung es auch ist, immer wieder Neues auszuprobieren und nicht an einer Stelle zu bleiben und die Routine zu verfallen. Routinen machen uns faul und müde und nicht mehr experimentierfreudig. Also ist jetzt ein anderes Thema, aber ich wollte jetzt gerade nochmal den Vorhang öffnen, dass wir uns alle öffnen können, auch mental, und in neue Bereiche reingehen. Und indem wir etwas Neues ausprobieren, was du ja auch mit den Kindern, mit deiner Tochter gemacht hast, sie ausprobieren lassen, in dem Moment kommt Selbstbewusstsein und kommt auch innere Zufriedenheit. Sobald ich das gewohnte Territorium verlasse, geht es mir schon ganz anders, mich neugierig, ich bin offen, ich bin eher, ich bin lebendiger und schon bin ich zufriedener.
Ja, und natürlich birgt es auch die Gefahr, dass man auf die Schnauze fällt.
Ja gut, dann kommt da nicht abgelesen auf deiner Webseite, dann kommt das Stichwort Resilienz natürlich zum Tragen, gell? Nehme ich an, ist das so?
Wir Menschen haben dummerweise die Eigenschaft, immer nur das zu sehen, was wir nicht schaffen und nicht zu sehen, was wir schaffen. Also sprich, wir geben dem, an dem wir gescheitert sind, einen viel zu hohen Stellenwert. Und das überschattet alles, was wir geleistet haben. Also ich frage in meinen Coachings ganz oft die Menschen, wo liegen deine Talente? Und dann kommt nichts. Ganz selten kommt was. Ich habe keine. Die anderen sind da viel besser. Und ich stelle die Frage immer erst so nach 20, 30 Minuten, weil dann habe ich schon ganz viel mitbekommen. Und dann sage ich den Leuten, wo die Talente liegen. Weil ich habe sie selber gerade gehört. Du bist in dem und dem Bereich besser als die anderen. Du kannst das besser als die anderen. Ja, aber das ist ja normal. Nee, es ist für dich normal. Außenstehende würden das als sein Talent bezeichnen. Du selber siehst es nicht. Und deswegen ist das, hat man auch so Angst vor dem Scheitern in unserer Kultur sowieso. Da ist Scheitern immer so was Negatives. Scheitern kann auch dafür sorgen, dass man neu justiert, neu nach vorne schaut, neu sich entwickelt, ja. Und man kann ja ich habe aus meiner einen Profi-Niederlage so, so viel mehr gelernt als wahrscheinlich allen anderen Kämpfen zusammen. Perfekt ist niemand, aber das hat meine Karriere komplettiert, nennen wir es so. Das hat mich so viel weitergebracht, das hat mich so viel stärker gemacht, das hat dafür gesorgt, dass ich weiß, was ich kann, was ich will. Ich kann mit Niederlagen jetzt ganz anders umgehen. Und ich bin jemand, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, worin ich gut bin. Und deswegen habe ich auch Selbstbewusstsein. Und deswegen sagen die Leute immer, ja, du hast immer Glück. Nein, ich habe genauso die Rückschläge wie alle anderen auch. Nur ich schaue sie kurz an, analysiere, woran es lag, schüttel mich und stecke sie in die Schublade. Und daraus mache ich dann kein Drama mehr. Also, und das fehlt den meisten. Also da kriegt die Niederlage ein viel zu großes Gewicht gegenüber den vielen, vielen Siegen, die man jeden Tag hat. Und wenn man das mit einer Waage vergleicht, vielleicht ist die Niederlage ein schwererer Stein. Vielleicht sind die vielen kleinen Alltagstriumphe kleinere Steine. Aber wenn man davon ganz viele haben, wiegen sie trotzdem mehr als der schwere Stein auf der anderen Seite. Und das müssten wir viel mehr verinnerlichen.
Das hat ja mit der Bewertung zu tun, ne? Ob wir die Niederlage groß machen oder klein machen oder gleich groß machen, das liegt ja an uns. Wahrscheinlich sind wir erstmal mehr betroffen und getroffen von der Niederlage. Oh, das kann mir passieren, wie kann das denn vorkommen oder so, dass wir das dann eben stärker bewerten.
Du sagst ja auch, Harsha, dem, was wir Aufmerksamkeit schenken, das wächst. Das passt ja auch dazu. Also klar, dass wir das analysieren, aber wenn wir dann noch 3 Wochen immer jeden Tag über die Niederlage sprechen, am Anfang war das Wort, das könnte man auch wieder dazu nehmen, dann macht uns das natürlich klein und wir bringen es nicht vorwärts. Also jetzt ganz provokativ gesagt, müssten wir eigentlich ab und zu eine Niederlage machen, keine Angst vor Fehler, weil wenn wir uns nie mutig sind, das ist ja auch ein Wort, was ich bei dir gesehen habe auf der Webseite, dann machen wir weniger Fehler. Und wenn wir ab und zu Fehler machen, können wir uns schneller entwickeln. Ist das eine These?
Also zumindest intensiver entwickeln. Ob es schneller geht, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, dass es, ich glaube, dass der Stand der Entwicklung mit einer Niederlage fester ist, als wenn es immer nur auf Siegen gebaut ist oder immer nur auf auf allem, aber das kann eh nicht sein. Das, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wie gesagt, Hascha hat es gesagt mit der Bewertung und genau so ist es. Also jeder von uns jetzt, wenn wir uns hinsetzen würden, schreibt 10 Niederlagen auf, schreibt 10 Siege auf. Also ich meine ja gar nicht sportlich, sondern im Alltag, im Leben. Da wird jedem von uns was einfallen. Und je nach Persönlichkeitsstruktur werden wir mit der einen Spalte schneller fertig sein als mit der anderen. Ja? Und viele werden mit den Niederlagen sofort fertig sein und ewig brauchen mit den Positivbeispielen. Und jemand mit Selbstbewusstsein, der hat sofort die linke Seite fertig, also die Positivbeispiele. Und der muss erstmal eine Weile suchen mit den Negativbeispielen. Aber auch er oder sie wird diese Spalte vollbringen. Das ist völlig normal.
Ja, es gibt halt Menschen, die eher negativ gepolt sind. Die sehen alles negativ und manche sehen alles positiv. Und dann, wir sind vielleicht so zwischendrin und sehen beides. Aber du kannst aus dem negativ denkenden Menschen keinen positiven machen und aus einem grundsätzlich positiven Menschen auch kriegst du nie negativen hin.
Ich motiviere zum Beispiel Teams in Unternehmen immer eigentlich mit dem Satz, was gefällt euch an eurer Arbeit? Weil dann habe ich schon was Positives. Und dann müssen sie positive Sachen erzählen. Und dann kommt schnell eine gute Stimmung auf. Das heißt, ich konzentriere mich von Anfang an auf das Positive und nicht ich bringe die positiven Punkte, sondern die anderen. Und das ist eigentlich genau dieser Effekt. Dann ist die Konzentration schon mal mehr beim Positiven als beim Negativen. Ja, jetzt sehe ich da, die Zeit, die schreitet ja so schnell voran. Ich habe da ein paar Stichworte, ihr sagt mir, was euch am besten gefällt. Hascha, sagst du mir, was dir am besten gefällt? Ich habe etwas zum Mindset, hätte ich eine These. Ich hätte eine These zur Motivation, da haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Und ich hätte noch Performance mit der Selbstfürsorge. Was gefällt dir am besten?
Ich denke, Performance und Selbstfürsorge gefällt mir ganz gut, weil wir das vergessen können manchmal.
Gut, und die Frage ist ja da, wie schaffen wir das, dass wir High Performance und Selbstfürsorge gut zusammenbringen?
Also ich denke, wenn wir in der High Performance sind, einfach performen und 100% geben, dann ist ganz natürlich, dass wir auch 100% entspannen können und uns um uns selber kümmern können. Ob das jetzt ein Saunatag ist oder ein Wellness-Tag oder irgend sowas, es gehört dazu. Ich glaube, das kommt ganz automatisch. Und wenn wir nur 20% performen, dann kommt dieses gar nicht so auf, wie dass ich mich um mich selber kümmern möchte und entspannen möchte und so weiter. Also für mich hängt das zusammen. High Performance und wirklich sich um sich selber kümmern, damit man auch sich wohlfühlend in seiner Mitte fühlt und entspannt ist.
Christine, wie siehst du das, die zwei Sachen gut zusammenzubringen?
Ich sage dann den Leuten immer, dass es eigentlich wie beim Leistungssport, da ist Anstrengung und Training hat denselben Stellenwert wie Regeneration. Und genauso muss man es auch im Leben machen. Also ich rate den Leuten immer dazu, sich ganz bewusst Ruheinseln zu setzen. Und also bei mir zum Beispiel ist es diese tägliche Gassi-Runde, ja. Das ist für mich so eine kurze Auszeit. Da schaue ich auch nicht viel aufs Handy oder was weiß ich. Da wird nicht telefoniert und ich suche mir auch ganz oft Gegenden, wo ich einfach meine Ruhe habe, wo ich keinen Menschen begegne, wo ich einfach laufen kann und auch die Hunde nicht korrigieren muss, weil einfach kein Mensch da ist. Und dann sage ich einfach mal eine Stunde nichts. Und das sind so diese Ruheinseln. Oder dass jemand sich bewusst ein Buch nimmt, bewusst eine Massage gönnt. Oder so Kleinigkeiten. Es hat ja jeder seine individuellen Ruheinseln. Und wenn es nur ist, dass ich eine halbe Stunde hier geradeaus in den Baum reingucke und vor mich hinsinniere. Aber dieses bewusste Rausnehmen, das fällt ganz, ganz oft flach und dann laufen wir hohl. Und dann, wenn wir das aber regelmäßig schaffen, wie beim Sport auch, die Regenerationsphasen, dann sind wir zu hohen Leistungsstufen wieder fähig.
Wir haben jetzt ganz viel gesprochen. Ich denke, dass ich jetzt mal die drei Punkte ein bisschen zusammenfasse und wir können ja nachher trotzdem noch weiter sprechen. Aber damit wir so ein bisschen Ordnung haben,
Franziskas 3. erfassen, führen, wirken.
Also mir ist aufgefallen, eine Kernaussage finde ich natürlich, Frustration schafft Motivation. Das fand ich eine wichtige Kernaussage. Dann die Aussage von Harsha, wenn du satt bist, bist du faul. Das fand ich auch ganz toll. Und ich fand auch die Aussage von Christine ganz toll, wo du gesagt hast, Disziplin schlägt Talente. Das fand ich so drei ganz tolle Kernaussagen. Vielleicht können wir zum Schluss einfach unseren Zuhörern, jede Frau von uns, noch einen Tipp geben. Zu was wollen wir einen Tipp geben, Harsha? Zu welchem Thema genau?
Also ich finde es, wenn die Energie wirklich low ist, ist es ganz toll, in den Körper zu gehen, zum Beispiel eine Atemübung zu machen. Und da kann man sich von null direkt wieder in eine andere Position bringen, zum Beispiel durch Atmung. Ich weiß nicht, ob ihr Kapalabhati kennt, man atmet ganz kräftig aus durch die Nase und zieht dabei den Unterbauch bis unter den Rippenbogen, zum Beispiel so, ne? Und wenn man das so 30 Sekunden macht, ist der Verstand klar und ich bin wieder bereit. Bereit für den nächsten Schritt, bereit für die Arbeit, bin wieder offen. Also das würde ich gerne mitgeben.
Ich gebe mit, ich persönlich habe immer irgendein schönes Bild dabei, sei es im Kopf oder sei es auf dem Handy, sei es ein Erfolgsmoment oder ein sehr schöner Moment, den ich jederzeit abrufen kann, damit ich gleich wieder motiviert bin. Und wenn ich ein Team motivieren darf, dann schaue ich, dass wir die Konzentration auf die positiven Punkte lenken.
Mein Tipp für jeden ist, euer Maßstab seid ihr selbst. Also schaut nicht nach links, schaut nicht nach rechts. Wenn ihr euch verbessern wollt und werdet zu einer besseren Version von eurer selbst heute, seid morgen besser als heute, seid übermorgen besser als morgen. Also nehmt euch als Maßstab und nicht die anderen, weil das kann mal motivierend sein am Anfang, aber es sorgt vor allem ganz oft sehr schnell für Frust, weil die anderen haben einen ganz anderen Background. Wir wissen gar nicht, was sie können, was sie leisten und jeder hat so sein Päckchen. Deswegen, wenn man sich verbessern will, macht eine Ist-Analyse, wo bin ich jetzt? Und dann fangt an, euch selbst zu verbessern, auch wirklich nur auf euch selbst zu schauen.
Da habe ich gerade kürzlich einen schönen Satz gehört. Glücklich ist, wer nicht vergleicht.
Ja, der ist wirklich schön.
Ja, genau. Ja gut, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Christine, herzlichen Dank, dass du uns besucht hast in unserem Podcast und wir hoffen, dich irgendwo wieder zu sehen oder zu hören. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Und danke an die Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Wild und anders. Mit Franziska Schnebeli und Dr. Harsha Gramminger. Die zwei verbinden Unternehmenserfolg und Gesundheit. Klassisches Management mit Kreativität. Durch eigene Methoden, jahrelange Erfahrung, innovative Ideen. Harsha und Franziska sind zusammen wild und anders. Denn Veränderung braucht Leidenschaft.